Bevor wir eintauchen in diese neue Geschichte vom Neuanfang, der Hinweis, dass es in dieser Folge um versuchten Suizid geht. Alexander aus Karlsruhe hat ihn überlebt und ist bis heute sehr, sehr glücklich darüber. Was sein Leben erfüllt, erzählt er gleich ausführlich. Aber trotzdem könnte ein Teil seiner Geschichte triggern. Vielleicht also den richtigen Moment wählen, um Alexander zuzuhören. Kontakt- und Hilfsangebote in Lebenskrisen haben wir für euch auf swr1.de zusammengestellt.
Der Tod und der Suizid generell, das ist einfach ein Tabuthema. Also wer guckt da schon gern in den Spiegel? Das ist einfach allzu menschlich, dass man da die Augen zumacht. Aber jedes Leben ist super kostbar und einzigartig. Und das soll man halt echt schätzen. Eigentlich will ja niemand sterben. Sie wollen nur anders leben, wie sie es in dem Moment empfinden.
Das ist Alexander Grünling, 56 Jahre alt. Alexander weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht mehr leben mag. Er hat sich aus großer Höhe ins Nichts gestürzt und überlebt. Da war er Mitte 20, jung und tief in einer Depression, die durch Medikamente ausgelöst war. So beschreibt er das. Und dann ist er an einem Tag im September vor vielen, vielen Jahren im Krankenhaus wieder aufgewacht. Dass er diesen versuchten Suizid damals überlebt hat, das grenzt an ein Wunder. Alexanders erste Erinnerung? Ein tiefes, tiefes Glücksgefühl. Ein Zucken am ganzen Körper vor Freude, sagt Alexander, dass er noch da war. Die Schmerzen und die Tatsache, dass es lange dauern wird, bis alle seine Verletzungen verheilt sind, nebensächlich. In diesen ersten Momenten seines neuen, geschenkten Lebens. Vielleicht hat Alexander damals schon gespürt, was ihn heute und seit vielen Jahren als tiefe Überzeugung trägt. Nichts im Leben ist für immer, auch das nicht, was wehtut. Alles Gute, aber auch alles Schlechte ist nur für den Moment. Und diesen Moment musst du leben und lernen, ihn auszuhalten.
Man kann sich ja nicht wegwünschen, da wo man ist. Kann man zwar probieren, aber hilft halt nicht wirklich. Aber die Entwicklung und die Vergänglichkeit, die hilft ja mit. Also Vergänglichkeit ist ja wie eine alte Freundin. Also man kann es da anvertrauen, dass es seine Richtigkeit hat und nichts hält für immer. Also nichts Schönes hält für immer, aber auch nichts Leidvolles. Und das muss man noch wissen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Neuanfang. Wenn es anders kommt im Leben.
Mein Name ist Stefanie Meinecke. Ich bin Reporterin bei SWR1 und mich interessiert, wie du durch Krisen gehst. Was gibt dir Halt, was tröstet und was stärkt dich? Kann Krise unseren Blick aufs Leben verändern? Und was können wir voneinander lernen? Also von Alexander zum Beispiel, der so, so lebensmüde war und heute so komplett eins mit allem ist. So jedenfalls wirkt er auf mich. Ich fahre Alexander an einem sonnigen Montagmorgen besuchen. Alexander arbeitet in der Behindertenhilfe. Heute hat er frei. In meinem Kopf kreisen viele Gedanken. Schauen wir wirklich zu wenig hin, wenn es Menschen nicht mehr gut geht? Überhören wir Suizidsignale lieber, als dass wir sie aufgreifen? Zwei Menschen, die mir nahe waren, fallen mir ein, die ihr Leben selbst beendet haben. Und einer, um den ich mich sorge, dass er sich vielleicht zu sehr nach seinem Ende sehnt. Und ja, ich spüre auch, dass ich nicht so ganz genau hinschauen möchte, genauso wie Alexander das eben gesagt hat. Diese einfache Frage, was kann ich tun, steht ganz weit oben auf meinem Zettel mit Fragen, die ich Alexander gern stellen möchte. Und dann bin ich da. Das Erste, was ich höre, als Alexander mir die Tür aufmacht, ist das hier. Zarte Glöckchen aus Metall, sie baumeln an einer Schnur. Im Türrahmen hängt ein gelb-gold glänzendes Stofftuch. Da fällt es mir wieder ein, Alexander hatte das ja schon am Telefon kurz erzählt, er ist Buddhist. Rotes Hemd, Jeans, langes braunes Haar mit grauen Strähnen, zum Pferdeschwanz gebunden, offenes Lächeln. So steht er in der Tür und bittet mich rein. In seinem Wohnzimmer schweben kleine rechteckige Fähnchen in Rot, Grün, Weiß und Gelb. Eine bunte Girlande, die sich knapp unter der Zimmerdecke entlangzieht, vorbei an einem kleinen Kronleuchter mit Kristallen. An den Wänden Bilder mit Buddha-Figuren und Fotos von Männern mit einem sehr, sehr ruhigen Gesichtsausdruck. Das sind seine spirituellen Lehrer, erklärt mir Alexander, sogenannte Lamas. Kaffee? Gern. Es gibt Nusskuchen. Lecker. Alexander hat den Tisch schon gedeckt. Ist gemütlich. Wir sitzen vor einem Fenster, das rausgeht zum Balkon. Und auch da draußen flattern bunte Fähnchen. Und nein, lächelt Alexander, keine Deko.
Das sind Gebetsfahnen sind es. Und die sind alle mit Mandrin bedruckt. Und Sinn der Sache ist, dass die Mandrin, die drauf gedruckt sind, ja, der Wind treibt die quasi in die Welt hinein. Und das ist glückbringend für alle Wesen. Also so ist der Gedanke dabei. Und natürlich auch die Vergänglichkeit ist immer aus so einem leichten Stoff gemacht, der sich auflöst. Das heißt, der Wind nimmt auch immer. Immer wird ein bisschen abgetragen. Und natürlich sind Buddha-Figuren drauf und die Faden der verschiedenen Buddha-Familien. Also für mich ist kein Deko, gar nicht.
Es gibt gar nicht so wenige Buddhisten bei uns, deutschlandweit um die 300.000. Buddhistische Zentren gibt es auch bei uns im Südwesten ganz schön viele. In Freiburg zum Beispiel, Waldshut, Kirchheim-Teck, Stuttgart, Pforzheim und eben auch in Karlsruhe, wo Alexander lebt. Anders als zum Beispiel in Österreich ist der Buddhismus bei uns als Religionsgemeinschaft staatlich nicht anerkannt. Dabei ist es eine Weltreligion. Und spannend, dass sie ohne Gott auskommt.
Das Ausschlaggebende bei Buddhismus ist ja, dass Buddha ein Mensch war wie Sie und ich, der einfach viel meditiert hat und dadurch seine Buddha-Natur verwirklicht hat. Das heißt, es liegt an einem selber, ob man daran arbeitet und es dann auch schafft, sich zu verwirklichen. Also man kann nicht sagen, für die guten Sachen, die hat man selber gemacht. Und wenn man mal was Unschönes erlebt, dann war der andere schuld. Nee, das ist ja das Spannende. Also die Verantwortung abgeben ist im Buddhismus nicht drin. Da muss man und darf man durch alles durchgehen, was kommt. Ja, man kann es nicht abschieben, aber darum geht es ja. Ich meine, man kann niemanden verantwortlich dafür machen, dass es einem nicht gut geht. Ich meine, die Dinge sind ja so, wie sie sind. Man muss sie einfach annehmen. Man muss gucken, wie gehe ich damit um? Kriege ich jetzt einen Zornanfall oder guck's mir irgendwie anders an? Also man hat ja x Möglichkeiten, Dinge zu erleben und zu durchleben. Und das ist halt die Kunst, die Eindrücke, die man sich selbst in den Geist pflanzt, eben bestmöglichst anzulegen. Ursachenwirkung nennt sich das. Das ist, wenn Sie einen Kaktussamen in die Erde drücken, dann zu 100% kommt da ein Kaktus raus. Und wenn Sie eine Sonnenblumensamen reinstecken, dann wächst da 100% eine Sonnenblume draus. Und so ist eigentlich das ganze Leben aufgebaut, dass man ständig durch Eindrücke, die man sich selbst in den Geist pflanzt, seine Zukunft kreiert.
Ich muss keine Buddhistin sein, um die Logik darin zu erkennen. Aber was, wenn ein anderer mir die Kakteen in meinen Garten setzt? Ich komme gar nicht dazu, die Frage zu stellen, weil Alexander schiebt noch ein schönes Bild hinterher. Jeder Mensch, sagt er, ist sowas wie ein Kinobesitzer. Nicht der Besucher und auch nicht der Schauspieler oder Filmproduzent, sondern der Besitzer. Und der Besitzer, der kann bestimmen, wie viel Drama in seinem Kino läuft. Ganz schön viel geistiger Input an diesem Montagmorgen. Aber jetzt mal was ganz anderes. Was, lieber Alexander, macht diese nackte Frau da mit Tennisschläger an deiner Wand? Hübsche Brüste, blonde Haare, Barbie-Puppengesicht. Das Einzige, was sie anhat, ist ihr Schweißband am Handgelenk. Ein Playboy-Kalender zwischen Buddhas und Klöckchen. Bisschen skurril, finde ich. Alexander lacht. Der Kalender, der ist ein uraltes Geschenk von Freunden. Und die Frau ist doch schön, sagt er. Und alles, was schön ist, darf gerne bleiben im Leben. An einem Tag im September vor vielen, vielen Jahren war für Alexander alles Schöne in seinem Leben verschwunden. Alexander ist damals Mitte 20, erkifft seit Jahren schon. Und zum zweiten Mal rutscht er, ausgelöst durch die Droge, in eine schwere Psychose. In der Psychiatrie versucht man, ihn zu stabilisieren.
Also so der Drogenkonsum hat da mir eine Psychose übergestülpt und dann war ich dermaßen verwirrt, dass ich einfach Dinge als ziemlich schräg gesehen habe und daraufhin kam ich ja in die Psychiatrie und dann gab es halt Medikamente, die notwendig sind, wenn man so eine Erkrankung hat, dass man wieder runtergefahren wird und ja, und dann kam ich durch den Neustart in die Depression. Da war halt nur schwarz, da war kein Hoffnungsschimmer mehr, nirgends. Ja, dann war für mich nur noch der ersehnte Weg mich aus dem Leben zu katapultieren, dahin, wo es warm ist und geborgen.
Am 24. September 1995 überlebt Alexander den Sturz aus dem 13. Stockwerk eines Hochhauses. Es muss wohl später Vormittag gewesen sein. So genau weiß er das gar nicht mehr. Alexander spricht sehr offen über das, was er erlebt und überlebt hat. Das Thema Selbsttötung soll raus aus der Tabuzone. Nur so wird man Menschen in Krisen besser erreichen. Davon ist er überzeugt. Er hat es ja selbst erlebt, dieses Fokussiertsein auf das eine, dieser Tunnelblick, der einen in die Alternativlosigkeit treibt. Und Alexander erlebt das, wenn er Menschen in tiefen Krisen begleitet. Er ist seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich beim Karlsruher Arbeitskreis Leben, kurz AKL. AKLs gibt's in ganz Baden-Württemberg. Du findest dort Hilfe, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn du in der Endlosschleife steckst und an Suizid denkst. Offenheit, also Mut beim Nachfragen und Ausdauer beim Zuhören. Das ist es, was Leben retten kann, sagt Alexander. Sein Leben hat ein unfassbarer Zufall gerettet. Wir sitzen im Auto und fahren zu dem Ort, an dem er Schluss machen wollte mit allem. Ein Hochhaus mitten in Karlsruhe. Und dann, sagt Alexander, stand da unten auf dem Parkplatz dieses Auto. Wahrgenommen hatte das von ganz dort oben damals nicht. Jedenfalls stand der Wagen in einem so glücklichen Winkel, dass Alexanders Aufprall vom Autodach abgefedert wurde. Nur deshalb hat er überlebt. Schwer verletzt, aber überlebt. Lächelnd sagt er, dass er der Besitzerin des Autos später Blumen geschenkt hat. Das muss doch eigenartig für ihn sein, wenn er hier vorbeikommt.
Nee, macht mir nichts aus, weil ich bin ja hier schon x-mal vorbeigelaufen und die, meine Eltern wohnen ja hier in der Straße, wo das Hochhaus steht. Das buddhistische Zentrum ist in der Straße. Das heißt, es ist zwangsläufig, aber ich habe da jetzt keinen Bezug mehr dazu. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da mit einer Aversion an das Hochhaus gucke oder fahren Sie mal rechts, vielleicht finden wir da einen Parkplatz.
Wir parken ab. Die Psychiatrie, in der er damals behandelt wurde, sagt Alexander, ist auch nicht weit weg von hier. Dass die ihn überhaupt rausgelassen haben, er konnte die Klinik ganz normal verlassen, sagt Alexander. Es wusste ja keiner, was in ihm vorgeht. Dass die Medikamente, die ihn aus der Psychose holten, eine tiefe Depression auslösten, Alexander hat es offenbar gekonnt überspielt, hat einfach nicht darüber gesprochen. Und wenn du nicht mitteilst, was in deinem Inneren abgeht, dann kann auch keiner helfen. Das ist ihm wichtig, das nochmal zu sagen. Die Verantwortung für seinen Suizidversuch, die hat er nie woanders gesucht. Sie sei immer bei ihm gelegen. In jedem Moment voll und ganz, so sieht er das. Wir laufen an einem kleinen Park vorbei, in dem Alexander als Junge gern gespielt hat. Was warst du für ein Kind, Alexander? Gern mehr Klassenkasper, sagt er. Später dann als Jugendlicher ruhiger, reflektierter, aber fröhlich und offen für alles, was den Horizont und das Bewusstsein weit macht. Vielleicht deshalb auch das Kiffen. Jedenfalls nicht, weil er sich abschießen wollte oder vor irgendetwas flüchten musste. Seine Kreativität kann er so ein bisschen in seinem Beruf als Mediengestalter ausleben. Später hat er nochmal umgesattelt, arbeitet seit Jahren nun in der Pflege. Und das Verhältnis zu den Eltern? Damals wie heute ein gutes, sagt Alexander. Nur noch ein paar Schritte, dann taucht hinter einer Abschrankung das Hochhaus vor uns auf.
Ich weiß nicht, ob wir da drüber steigen können oder ob wir außen rumlaufen müssen. Na, hier über den Zaun.
Wir laufen mal lieber außen rum.
Okay.
War das schön für Sie, hier aufzuwachsen?
Auf jeden Fall. Da gespielt auf dem Spielplatz, bis es dunkel wurde. Und wir waren nach Hause gelaufen, also vom Spielplatz bis zu meinen Eltern sind es 3 Minuten oder 5. Also es war ja tolle Zeit, also schön. Jetzt können Sie hochgucken, hier die, da sind die Fenster zum Gang quasi, die offen stehen. Also ich weiß ja noch, wo ich gesprungen bin. Da habe ich, da wollte ich hin, wo es warm ist und geborgen und so einfach. Ich habe Tunnelblick, wie schon gesagt, Tunnelblick. Das war einfach, hier ist kalt, ich will ins Warme. Da war ich ausgerichtet. Ich weiß natürlich nicht, wo das Auto stand, aber man kann ja so eine Flugbahn ein bisschen berechnen. Und dass ich halt nicht nur halb irgendwie aufs Auto gekracht bin und irgendwie muss dann einmal vieles zusammengespielt haben, dass das Auto so glücklich stand. Ich habe da irgendwie im Nachhinein habe ich mal dann so ein Schachbrett zerschnitten aus Plastik. So. Und habe dann die, mir ging es wieder gut, ich habe dann die, die schwarzen und weißen Felder dahin geworfen, so wie wir sind quitt, es ist alles in Ordnung, es ist aufgelöst.
Wir stehen am Eingang des Hochhauses. Plattenbauatmosphäre, grau in grau, ein ellenlanges Klingelschild in den Ecken, am Boden Dreck und ein zerknüllter Zettel. Hier hat Alexander damals die schwarzen und weißen Felder des Schachbrettes vor die Haustür geworfen. Da hatte sein neues Leben schon begonnen. Bis sein Körper wieder heil war, das hat gedauert. Alexander zieht sich durch den Sturz aus dieser hohen Höhe ein sogenanntes Polytrauma zu, viele, viele Knochenbrüche. Anfangs muss er den Rollstuhl benutzen, ganz neu laufen lernen und auch die Bewegung von Händen und Armen trainieren. Ein Jahr lang ist er damals mit dem Gesundwerden beschäftigt. Heute, sagt er, hat er so gut wie keine Schmerzen. Und nur weil er es mir sagt, sehe ich, dass sein Gang vielleicht nicht ganz so rund ist. Hat sich sein Verhältnis zu seinem Körper, zu Verletzung und Tod verändert durch dieses Grenzerlebnis? Alexander schüttelt den Kopf.
Ja, dann ist Leid vorprogrammiert. Also wenn man sich über den Körper identifiziert, dann ist Alter, Krankheit, Tod. Ich meine, da müssen wir alle durch. Der Tod ist ja nichts Persönliches. Das haben schon etliche vor uns gemacht. Das wird immer da sein. Das heißt, es ist nur ein Prozess. Ich vergleiche das manchmal mit dem Schlafengehen. Also wüsste man jetzt nicht, dass man nach dem Schlafen wieder aufwacht, dann hätte man Angst vorm Schlafen. Aber wir kennen es einfach. Wir gehen ganz normal schlafen und ganz entspannt und wachen dann wieder auf. Und ja, genau dasselbe ist auch mit dem Tod.
Alle 56 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Fast 30 Selbsttötungen Tag für Tag. Das sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Sie belegen auch, dass es Jahr für Jahr mehr Suizide gibt. Was können wir tun? Was kann ich tun? Diese Frage steht ja noch immer auf meinem Zettel. Genau zuhören, keinen Bogen machen um das Thema Selbsttötung, sondern mutig nachfragen. Und dann auch ausharren, dableiben bei demjenigen, der nicht mehr leben möchte. Das kannst du tun, sagt Alexander.
Wenn man merkt, dass jemand in der Krise ist, kann man schon gezielt auch darauf ansprechen. Auch gerade, ob Suizidalität irgendwo da ist. Das ist auf jeden Fall gut, da aktiv zu sein. Schon das kann mich aus der komprimierten Isolation bringen. Also das kann ich jedem nur anraten, sobald man das Gefühl hat, irgendwie ist was im Busch, ansprechen. Selbst wenn es nicht stimmt, egal, man macht natürlich nichts falsch.
Genau hier setzen die Leute beim Arbeitskreis Leben an. Verlässlich da sein, nicht online und auch nicht allein am Telefon, sondern Seite an Seite mit den Menschen in seelischer Not.
Also der AKL, der ist da für Menschen in suizidalen Krisen oder Lebenskrisen generell, aber auch suizidale Krisen mit einberechnet. Und wir sind halt ein niederschwelliges Angebot, das heißt, wir sind Laien, wir wurden ausgebildet, haben Gesprächsführung gelernt, durchlaufen eine Ausbildung von Dreivierteljahr was. Und die Hauptamtlichen nehmen Anrufe entgegen von Leuten, denen es nicht gut geht, gucken ein bisschen vor, was passt zu wem, vielleicht will jetzt die Person kein Mann oder die keine Frau oder alt, jung, keine Ahnung, dass das so ein bisschen abschätzen können. Und dann nehmen wir ehrenamtliche Kontakt auf, telefonisch, und dann gibt es ein Treffen. Was halt auch ein Plus ist gegenüber der Telefonseelsorge, die halt nur am Telefon agiert, machen wir Treffen möglich. Also es soll immer auch ein Treffen in der Geschäftsstelle vom Arbeitskreis Leben sein. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass man sich außerhalb trifft, auf einer Bank sitzt oder spazieren geht oder was halt möglich ist. Bei uns ist kontinuierlich und Freundschaft auf Zeit, wurde es mal genannt. Das heißt, wir gucken immer so, dass wir so eine Brücke sind zwischen der aktuellen Krise und der, wo soll es weiter hingehen. Soll eine Therapie anstehen, soll jetzt nur dann halt aushalten, bis die Krise irgendwie sich anders entwickelt. Mal ist es nur ein Telefonat oder zwei, es kann auch bis zum Jahr gehen, eine Begleitung. Also es ist echt unterschiedlich, das variiert von Fall zu Fall. Ja, die Zeit ist ein großer Faktor und Lösungsmöglichkeiten zusammenfinden. Also eigentlich will ja niemand sterben. Sie wollen nur anders leben, wie sie es in dem Moment empfinden. Und der Moment, der ist ja nicht dauerhaft. Das heißt, 5 Momente später ist ein total anderer. Und deswegen individuell für die Person dann irgendwie mit der zusammen guckt, was hilft denn jetzt gerade, was hilft jetzt über die nächste Stunde, was hilft über den nächsten Tag und so weiter und so weiter. Im Augenblick gucken, was ist das Beste für das Nachfolgende. Und das addiert sich dann letztendlich und irgendwann ist die Krise auch vorbei. Natürlich ist jetzt ein Zeitraffer, aber letztendlich ist es so.
Was nehme ich mit von meinem Besuch bei Alexander? Als erstes ein Stück Mut. In Zukunft will ich offener über Suizid reden, konkret nachfragen und noch genauer zuhören. Ich hätte dabei gern was von Alexanders großer Grundruhe ab. Und dann nehme ich mir noch diese schönen Bilder mit, in denen Alexander immer wieder spricht. Also dieses, wer einen Kaktus sät, der wird auch einen Kaktus ernten. Und über Buddhismus, lieber Alexander, will ich auch noch sehr gern sehr viel mehr erfahren. Kennt ihr auch Überlebenskünstler wie Alexander Grünling aus Karlsruhe, also Menschen, für die es immer ein Weiter im Leben gibt, egal welche Erlebnisse ihnen Tiefschläge verpassen? Dann schreibt mir eine Mail oder WhatsApp ins Studio und dann erzählen wir eine neue Geschichte vom Neuanfang. Und gern kann es auch eure eigene Geschichte sein.